Sie hören Radio 1 von der Wiener Straße, unserer schönen Straße für den heutigen Freitag.
Seit 16 Jahren verfolgen wir den Weg von Herrn Lehmann durch das Kreuzberg der 80er Jahre. In mittlerweile 4 Büchern hat Sven Regner den Mikrokosmos dieses Frank Lehmann beschrieben. Der jüngste Streich, der 4. frisch erschienene Band, heißt Schlank weg, Wiener Straße. Herr Lehmann kommt hier aber eher am Rande vor. Putzkraft ist er in der Kneipe.
Der Musiker, Sänger, Trompeter, Schriftsteller Sven Regner hat das Buch geschrieben und schnuppert jetzt vor seiner Premierenlesung heute Abend noch ein bisschen Wiener Straßenluft. Hallo Sven Regner.
Ja, hallo, aber ich bin ja eigentlich wegen euch hier. Ne?
Schon ach so, klar. Danke.
Ja, nee, aber wir sind ja die Wiener Straße quasi. Wann stand eigentlich für Sie fest, dass Ihr neuer Roman, also von ein paar Abstechern abgesehen, in dieser Straße spielen muss?
Naja, ich hatte das war so charmant eigentlich am Ende von Der kleine Bruder, was der dritte Band für diese Lehmann-Trilogie war, dass die da alle, das war dann klar am Ende dieses Buches, dass die dann alle raus müssen bei dem Erwin Kechler und alle in diese Wohnung über dem Café Einfall einziehen müssen. Und das ist nun mal in der Wiener Straße, das hatte sich ja so ergeben. Und dann fielen mir lauter Geschichten ein, wie so eine Sitcom eigentlich, um diese Wiener, wie die da oben drüber wohnen und sich dann um so Jobs da unten prügeln und diesen ganzen Unsinn und Quatsch machen. Gleichzeitig diese Kunstausstellung Dreut, da kam da auch schon wie heißt die, Haut der Stadt in der Ratiborstraße und so.
In der Arisch-Art-Galerie.
Die Arisch-Art-Galerie ist um die Ecke in der Nauni-Straße. Und es war klar, dass das so eine ganz tolle, für so eine Slapstick- und Situationskomödien-Geschichten eigentlich ein sehr gutes Setup. Und deshalb hatte ich mir das dann so zusammengeplottet. Und das ist tatsächlich so ein bisschen wie im Theater. Das ist alles auf relativ kleinem Raum. Es hat auch so, 5 große Kapitel, das Buch, wie so 5 Theaterakte. Und am Ende gibt es eine schöne Katastrophe und so. Und deshalb war relativ klar, dass es auf so einem engen Raum ist.
Sie haben gerade gesagt, so ungefähr der am heißesten begehrte Job war damals in der Kneipe hinterm Tresen zu stehen. Sie selbst sind ja 1982 nach West-Berlin gekommen. War das für Sie auch so? Wie fanden Sie die Stadt damals?
Man kann nicht sagen, dass der heiß begehrt war, bloß das war einer von den Jobs, die man machen konnte, wenn man eigentlich was anderes machen wollte, wie Musik machen, Kunst oder so. Dann brauchte man ja auch Zeit und nicht so viel arbeiten und auch dann jederzeit Urlaub nehmen, wenn man will. Also waren solche Jobs natürlich eigentlich auch der Beginn von so einer zweiten Alternativökonomie, wo die Leute einfach Sachen machten jenseits von festen Arbeitsverträgen und so. Das hat auch viele Nachteile, das haben wir nicht vergessen. Auch oft nicht versichert, oft als Studenten versichert oder sowas. Nicht? Insofern ist das auch für diese Zeit, 1980, ist relativ realistisch eigentlich, dass die Leute, die sowas, so einen Freak-Kram machen, eben auch so eine Art von Job gern machen wollen. Ich habe damals als Tipse gearbeitet und auch das habe ich eine Zeit lang beim Wissenschaftszentrum gemacht, was sehr schwierig war, genau deshalb, weil ich so eine halbe Stelle hatte, Tarifvertrag, Bundesangestellten-Tarif, da gab es nur so und so viele Wochen Urlaub im Jahr und so weiter. Später bei der zweiten Hand, da war das schon anders. Musste ich da aber auch immer kündigen, wenn ich auf Tournee ging mit der Band oder so.
Ist ja auch lästig.
Hoffen wir, sie mich hinterher wieder einstellen, weil nach dem Tarifvertrag man das nicht hätte machen können. Die Leute, die in Kneipen arbeiteten, hatten es meist leichter. Das war irgendwie loser von den Arbeitsverhältnissen her, aber natürlich dann auch unsicherer.
Die meisten, die in den 80ern nach Berlin gekommen sind, sind das wegen der Bundeswehr. Weswegen sind Sie hierher?
Ich bin wegen der Frau hierher gekommen. Ich war schon bei der Bundeswehr gewesen und ich habe auch noch verweigert und Zivildienst gemacht. Und danach bin ich nach West-Berlin gekommen. Das war ich war nicht der Schlauste. Ja.
Sie haben sich im Vorgespräch so bezeichnet, oder ich glaube, wir haben es dann auf Sie gemünzt, als Experte für Freaks, als solchen Sachen. So konnte man sich ausbilden, zum Beispiel auf der Wiener Straße. Jetzt gibt es hier die Madonna ein paar Meter weiter. Ist eine Institution, über 30 Jahre alt ist die Bar und wohl auch das Vorbild für die Kneipe, um die sich in Ihrem Buch alles dreht. Ganz viel spielt im Café Einfall, Sie haben es gerade gesagt, aber nochmal zurück zur Madonna, vielleicht sowas wie das Vorbild fürs Café Einfall. Woran liegt es denn, dass die Veränderung in der Stadt so ungerührt weggesteckt hat?
Auch das gibt ja viele so Orte, die bleiben. Manche ändern sich, manche gehen, manche Dinge bleiben. Das Morena, glaube ich, auch geblieben. Aber vor dem Madonna war da das Zartbitter, glaube ich, hieß der Laden drin. Der ist halt nicht geblieben. Ich meine, die Dinge verändern sich, aber manche sind so erfolgreich oder einfach so. Also der hat dann jemand übernommen von jemand anderem, glaube ich, und hat es einfach so weitergemacht. Und das finde ich natürlich irgendwie auch toll. Also es ist gut, wenn man beides hat.
Eine Kneipe ist nicht David Bowie, können wir aber auch bei Ihnen lesen im Buch. Also man muss sich nicht ständig neu erfinden. Sven Regner ist bei uns in der Wiener Straße und wir sprechen über selbige und natürlich über sein Buch, das die Wiener Straße im Titel trägt. Wir reden gleich weiter und hören in der Zwischenzeit erstmal Element of Crime, Michaela sagt.
Radio 1, die schöne Straße.
Element of Crime und Michaela sagt. Wir senden aus der Wiener Straße. Sven Regners neuer Roman ist dieser Straße gewidmet. Ebenso folgerichtig wie erfreulich ist es, dass wir mit Sven Regner über diese 1100 Meter Straße und deren Bewohner reden können. Hallo nochmal, Herr Regner.
Ja, hallo.
Im November 1980, die Wiener Straße im November 1980 kommt einem beim Lesen vor wie so eine Männerkommune. Vorm Tresen Männer, hinterm Tresen Männer, in den Galerien Männer, in den besetzten Häusern Männer. Von zwei Figuren oder ein, zwei Figuren mal abgesehen. Alles voller Männer. War Kreuzberg nur voller Männer? Wo waren denn die Frauen, deretwegen sie hierher gekommen sind?
Naja, das ist ein bisschen schwierig. Also einmal, wir haben zwei wichtige Figuren, die Chrissy und ihre Mutter. Kerstin, die spielt eine große Rolle. Helga, die Frau von Erwin Kechele, ist schwanger. Das sie spielt auch ihre Rolle und gar nicht mal schlecht. Nein, das Problem ist folgendes, dass in der Kunst tatsächlich damals, aber auch heute gerade in der bildenden Kunst, schon auch einen starken Männerüberhang gibt. Zweitens ist es so, dass es Leute sind, die rausfliegen aus einer Wohngemeinschaft. Und das ist ja oft so, dass sich Leute gleichgeschlechtlich in der Wohngemeinschaft zusammenfinden. Das war bei denen wohl so, außer dass eben Chrissy, die Berufsnichte, wie sie manchmal auch genannt wird, da reingedrängelt hat, ja, weil ihr Onkel da gar wohnt und so. Es ist sicher so, dass man auch Geschichten schreiben kann, wo mehr Frauen drin vorkommen. Meistens dann aber besser, wenn das dann auch Frauen machen, weil die dann auch mehr davon verstehen.
Ach, ist das so, dieses Männerroman, Frauenroman-Ding? Das finde ich immer so.
Ja, wenn es bei den Erzählperspektiven, glaube ich schon. Also bei den Personalien nicht unbedingt, aber bei den Erzählperspektiven schon. Aber es ist halt auch ein Problem. Ich kann keinen Kontaktbereichsbeamten 1980 hier durchlaufen lassen und das ist eine Frau. Das war damals noch nicht so. Tut mir leid. Also ist auf eine Weise auch ein historischer Roman. Und ich denke, viele Dinge haben sich heute verändert. Wenn Sie einen Roman schreiben, das 1975 spielt in einem klassischen Orchester, dann haben Sie es nur mit Männern zu tun. Wenn Sie das heute machen, haben Sie vielleicht schon 30% Frauen. Das ist nun mal so. Ich kann es nicht ändern. Ich muss mit der Realität umgehen.
Ist ja jetzt
umgehen,
auch gedruckt, können wir nichts mehr machen.
Nein, ich finde, es ist auch okay. Was aber hier für mich interessant war, überhaupt zum ersten Mal, auch wirklich aus der Sicht von der Frau Dinge zu beschreiben und zu erzählen, das findet hier tatsächlich auch zum ersten Mal statt mit dieser Kerstin, der Mutter von Chrissy. Mhm. Die habe ich, glaube ich, hatte ich schon ganz gut verstanden, da ging das eigentlich.
Naja, und zumindest Erwin versucht sich ja in seine schwangere Frau hineinzuversetzen, indem er sich einen Schwangerschaftssimulator umhängt.
Ja, genau.
Das lassen wir jetzt einfach so stehen, auch wenn das vielleicht nicht jeder versteht. Ich würde gerne noch mal auf was anderes kommen. Sie schildern ja eine großartige Zeit, Sie haben es uns vorhin auch schon erzählt, alle haben bedeutungsschwere Ideen, Kunstprojekte am Laufen, freuen sich an gelungenen Wortspielen oder Gedanken, selbst wenn die keiner mitbekommt, die haben einfach selbst Spaß dran. Alle machen Kunst. Und gleichzeitig hat niemand eine Ahnung, dass es irgendwann mal so ein langes, schwieriges Wort geben könnte wie Dienstleistungsgesellschaft. Also egal, wie viele Leute zum Beispiel im Café einfallen, Bier wollen oder einen Kaffee haben wollen, vor 18 Uhr gibt's einfach nichts. Und wenn, dann nur sehr widerwillig. Also Kreuzberg schläft, oder? Das ist so businesstechnisch nicht wachgeküsst.
Nein, das kann man nicht sagen. Wir haben hier Erwin Kechle, der ist durchaus sozusagen Kneipen-Mogul. Ja,
der sich aber dagegen sträubt, vor 18 Uhr Kaffee und Kuchen zu verkaufen.
Ja, weil sich das nicht lohnt. Er sagt, das lohnt sich nicht.
Und stellt fest, das lohnt sich doch.
Seine Nichte Chrissy sagt, das lohnt sich doch. Und ihre Mutter hilft ihr dann. Das sind so Sachen, das sind Konflikte, die kann man auch ruhig mal sozusagen durchfiedeln. Nicht? Das ist nicht das Entscheidende. Es geht auch nicht darum, wer wie arbeitet. Der zum Beispiel dieser Karl Schmidt oder auch Frank Lehmann sind sehr gute Leute hinterm Tresen, die sehr gut arbeiten und so. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, was haben die Leute mit ihrem Leben vor? Wovon träumen die? Was wollen sie da machen? Wie verläuft dieses Leben? Und da gehören eben auch eine Menge oberflächlich betrachtet unglamouröse Dinge dazu, die aber tatsächlich teilweise sehr gute und auch sehr lustige Geschichten oder Aspekte von Geschichten ergeben. Nicht?
Frank Lehmann ist ein gutes Stichwort. Würde Frank Lehmann heute noch in Kreuzberg wohnen?
Das ist sehr schwer zu sagen. Warum nicht? Das hängt davon ab, wie sein Leben so verlaufen ist. Manchmal zieht man weg. Ich bin zum Beispiel seit 97 von Kreuzberg nach Hamburg gezogen, wegen meiner Frau, die ich damals kennengelernt habe. Und da bei mir war nicht so wichtig, wo ich wohne, bei ihr aber schon aufgrund ihres Jobs. Da bin ich nach Hamburg gezogen. Das ist jetzt nicht so signifikant. Er ist nach Hamburg gezogen, hat viel zu bedeuten. Nein, das hat oft ganz normale, praktische Gründe. Nicht? Vielleicht hat er einen Job beim RBB, dann überlegt er sich, hey, vielleicht soll ich in die Nähe von, nach Wannsee ziehen, in die Nähe von Potsdam oder so. Nicht?
Manchmal also, geht es pragmatisch zu.
Ich kann mir das für Frank Lehmann nicht vorstellen, beim RBB zu arbeiten, ehrlich gesagt.
Wer weiß, vielleicht ist er der Kantinenpächter oder so.
Sven Regner hat uns in der Wiener Straße besucht. Vielen Dank, dass Sie hergekommen sind.
Ja, gern geschehen.
Und dann machen Sie sich auch schon bald auf die Söckchen zur Deutschlandpremiere des neuen Romans Wiener Straße. Um 20 Uhr liest Sven Regner im großen Sendesaal des RBB. Die Veranstaltung ist fast ausverkauft, noch nicht ganz. Wir verschenken hier aber noch zwei Karten in dieser Sendung. Wir fordern Sie auf, die Sie uns hören. Verkleiden Sie sich doch als Madonna. Also kommen Sie in die schöne Straße, in die Wiener Straße zu uns. Als Drag, Madonna, Queen of Pop, als Mutter Gottes, mit oder ohne Jesuskindlein, ist Ihnen überlassen. Die erste Madonna gewinnt und ist heute Abend dabei. Und
ich bin
für
weg.
Die und für die, die nicht gewinnen, Radio 1 überträgt die Lesung natürlich auch. Und das Gespräch zwischen unserem Literaturagenten Thomas Böhm und Sven Regner heute Abend ab 20 Uhr.